Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 von Ready for Review, aufgenommen am 23.03.2026 um 8.34 Uhr und dabei wie immer eine entspannte, mit Getränk versorgte Sandra. Hallo Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen oder wenn ihr das zu einer anderen Zeit hört, gute Nacht, guten Mittag ja. Oder einfach Hallo.
Ja, da sind wir wieder. Wie geht's dir?
Auch ganz gut. Hatte ein freizeitstressiges Wochenende. Ich glaube, das ist ein First-World-Problem, oder?
Ein freizeitstressiges? Was heißt denn freizeitstressig?
Naja, ich hatte so Aktivitäten und die am Wochenende. Also gestern war sonniges Wetter, aber ich war mit Familie verabredet, uns Holiday on Ice in Köln anzuschauen. Das heißt, ich saß beim sonnigen Wetter in einer dunklen Halle.
Wo es kalt war. Womöglich.
Womöglich, ja. Ich check das ja nicht, aber...
Hatten die anderen Jacken an?
Nein, komischerweise nicht, aber alle dicke Pullis.
Ach so, okay, deswegen. Dann ist das vielleicht. Weil müsste ja eigentlich, ne, Holiday on Ice klingt jetzt nicht nach...
Ja, warm. Also, genau. Also, ich vermute mal, das war halt Temperatur wie beim Eishockeyspiel. War aber nett.
Ja, klingt auch nett. Also, was war denn bei uns? Bei uns war Kindergeburtstag, aber nicht bei uns im Haus. Das ist ganz entspannt. Habe ich was im Garten geschafft. Und gestern so Standard... Dinge. War trotzdem irgendwie, am Ende waren alle fertig und ja, so ein normales Wochenende halt irgendwie. Und Spaß mit dem Newsletter, aber das kommt später.
Das kommt später. Ja. Ja, und stimmt, und Samstag habe ich noch arbeiten müssen, genau. Das war, aber das war irgendwie, ja, 2-3 Stunden und da war es auch gegessen.
Nee, ich habe mich nur dem Unkraut gewidmet und Rasen ausgebessert. Das war eigentlich ganz entspannt. Das ist so.
Ist auch wichtig. Ja. Ist auch wichtig.
Arbeite an meiner Gärtnerkarriere.
Ja, also es ist sehr sinnig, ein zweites neben der IT ein zweites
Zustand. War es schon immer. Ja, sehr schön. Dann kommen wir mit den Hausmitteilungen und ich fange gleich mal an mit einer Ankündigung. Also erstmal, heute ist KI und AI frei, das kann ich schon mal sagen. Also alle, die jetzt so nervös waren, ob sie die Folge noch schnell skippen müssen. Nein, heute versuchen wir das wie üblich im Hintergrund zu lassen. Im Newsletter dafür ein paar Dinge, wenn es euch interessiert. Aber wir haben uns überlegt, wenn wir den Bedarf sehen, dass wir darüber sprechen möchten, dass wir das dann nicht so random in den Podcast einbauen, sondern gezielt an einer Stelle, die man im Zweifel mit Kapitelmarken überspringen kann. Ne, also so wie ihr gestern, ist ein bisschen länger her, das Thema überspringen konntet, dann war der Podcast vielleicht nicht so ergiebig, haben wir dann eine neue Kategorie nach Ramsch aus dem Modem und der haben wir den Titel Eieieiei gegeben. Und da könnt ihr halt, wenn ihr wollt, drüber springen. Und dann haben wir vielleicht so diesen Mischmasch, dass wenn wir drüber sprechen möchten, wir was drin haben. Und alle, die das nicht haben möchten, weil die Hörerinnen und Hörer gibt's natürlich auch, die können dann einfach einmal weiterklicken im Podcast-Player ihrer Wahl. Ja.
Ja. Und wir hätten zwar für ein paar Links, aber wie du gesagt hast, also ich hab dann schon im Vorgespräch gesagt, ich habe keinen Redebedarf zu diesen Themen. Pack das in den Newsletter.
Genau, also ja, und ja, also ist jetzt auch nichts, eins ist interessant, aber ja, das passt in Newsletter und genau.
Genau, da kann dann auch jeder selber entscheiden, ob er darauf klicken möchte oder nicht. Ja.
Dann haben wir etwas, das sich langsam so ein bisschen durch den Podcast zieht, was mal, glaube ich, nur eine Erwähnung war, aber Sandra, du musst mal aufklären, was da passiert
ist.
Ja,
okay, und zwar, wir hatten ja den Hint bekommen als Alternative zu Idealo halt heiße Suchmaschine und die liebe Sandra hat sich das dann angeschaut und hat gesagt, oh, powered by Geizhals. Und ich so, ach, das kann mal. Dann heiße hat einfach nur eine neue UI über Geizhals gepackt und dann waren wir jetzt über mehrere Kanäle über Discord und Mastodon halt bekommen, nein, nein, nein. Heise hat wohl Geizhals aufgekauft und deswegen, ja. Und da, ich glaube, Heise ist langsam echt ein Imperium, oder?
Ja, habe ich auch nicht gewusst, was sie da alles besitzen und ja. Aber jetzt ist auch das also auf jeden Fall, und wir hoffen, wir haben jetzt das Thema Preissuchmaschinen erstmal abgedeckt.
Genau, also ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch irgendwie aus einer Ecke kommt, aber das ist so, wenn du etwas mal im Nebensatz unreflektiert
Also
erwähnst, ja.
es kommt halt auch mal vor, dass wir einen Link zugespielt bekommen und sagen, ach ja, ganz lustig, erwähnen wir mal in den Hausmitteilungen oder im Ramsch, dann reden wir 20 Sekunden drüber und dann bekommen wir mehr Feedback als erwartet, weil wir vielleicht auch nicht jetzt Nutzer des Produkts da sind. Also ich habe die Preise-Preissuchmaschine, glaube ich, nur einmal geöffnet, um den Link zu kontrollieren, dass das funktioniert. Und ja, also wir sind da jetzt noch nicht so tief drin.
Also ja gut, ich kann sagen, dass ich jetzt, genau, da gab auch noch einen Hinweis zu Idealo, dass wohl Idealo nicht immer die günstigsten Preise gibt, weil sie per Provisionsgeschäft halt arbeiten. Und naja, das ist halt so wie bei Versicherungsvertretern.
Ja.
Die versuchen sich auch die Versicherung zu verkaufen, wo die meiste Provision halt herkommt. Und jetzt bin ich halt, gucke ich mir halt immer Geizhals und Idealo mal gleichzeitig anzugucken, wo dann die besseren Preise halt sind. Also, ich war erstaunt. Bisher war das, was ich gesucht hatte, da kamen unterschiedliche Shops dabei raus.
Ja, das hatte ich auch schon öfters.
Ja, also von daher. Ja, so viel zu Thema Preissuchmaschinen.
Genau. Zum Thema Feedback geht es direkt weiter, denn auch da haben wir wohl, also da haben wir länger drüber geredet und waren nicht ganz korrekt beim Thema Lizenzen. Und da schalte ich jetzt gerade live zur Lizenzexpertin, die wir in Neuss sitzen haben. Hallo Sandra, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich super hören. Erstmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback zu der letzten Folge. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass wir sind nicht alleine mit unserer Meinung. Das ist, finde ich, ist Balsam für die Seele, weil wenn man heutzutage auf Konferenzen rumtigert, so wie ich, hat man den Eindruck, okay, irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr. Von daher an der Stelle vielen Dank.
Man muss nur
Und
eins
dabei.
sagen, wir kamen positiver weg, als wir es beabsichtigt haben, glaube ich.
Das ist auch ein guter Punkt.
Also vielleicht dazu nochmal, wir wissen, wir haben Hörerinnen und Hörer, die finden KI ganz toll und das ist auch in Ordnung so. Ja, also wer sind wir, euch vorzuschreiben, wie ihr arbeiten wollt? Und zumindest bei mir war die Motivation, es halbwegs neutral zu formulieren, damit ich da jetzt auch nicht jemandem eine Stunde lang die ganze Zeit auf die Füße trete, sondern ich denke, so ein sachlicher Ton ist da besser und es ist auch aus kritischer Sicht niemandem geholfen, wenn wir dann die ganze Zeit drauf rumhauen und sagen, was für ein großer Mist das irgendwie sei. Von daher war das vielleicht der Ton so, wie er war. ja, also.
Daniel, du weißt doch, am Ende des Tages, egal wie du es machst, es ist nicht immer richtig.
Genau, aber ich meine, es ist auch okay. Also es hat uns
Ja.
jedenfalls keiner beleidigt dafür, was wir da geschrieben haben. Oder es ist nicht bei mir angekommen, was auch okay wäre. Und ja.
Ja. Auf jeden Fall, dabei kam nochmal die Diskussion mit den Lizenzen halt auf. Und da ich jetzt letzte Woche auch mit diesem Lizenzthema konfrontiert worden bin, habe ich das nochmal anders genommen, mich nochmal mit den Lizenzen anzuschauen. Und was ist, war was was war das erstmal das Problem, was bei diesem Python Library bei Sharded halt war. Sharded war selber, also bis einschließlich Version 6 und Patch-Version, ich weiß gar nicht, ob da Patch-Versionen sind, deswegen schließe ich auch mal die Patch-Version mit ein, war das ein LGPL Lizenz. Das bedeutet, dass ich das woanders halt verwenden kann, ohne dass ich dann gezwungen werde, meine Libraries oder meinen Code da zu veröffentlichen. Jetzt kam und die Diskussion hatte ich auch auf dem Meetup gehabt, weil das immer LGPL und GPL immer verwechselt werden. Und das ist halt so, GPL wird wohl benutzt bei Anwendungen. Das heißt, wenn du dann die Anwendung halt modifizierst, bist du gezwungen, das auch nochmal als Open Source zu stellen. Und LGPL wird halt, ist das halt da eine Schwächung, dass du das nicht nochmal veröffentlichen musst. Und das wird gerne bei Standard-Libraries halt verwendet. Und was war jetzt das Problem mit der Relizenzierung? Wenn du Lizenzen hast, wie zum Beispiel Apache 2 oder MIT, die gehören zu der Klassifizierung permissivere Lizenzen. Das heißt, die sagen, du kannst damit machen, was du möchtest. Du musst halt nur den Autor halt erwähnen. Die sind nicht kompatibel mit LGPL. Und das war wohl auch der Frust bei diesen, bei den aktuellen Maintainer von Chartered. Er wollte halt das gerne, dass Chartered in diesen Standard-Libraries von Python integriert werden. Die sind aber in diese Permissivare-Lizenz. So konnte man das nicht mit einnehmen und deswegen diese Relizenzierung. Und was ist die Motivation? Naja, wenn du ein Teil der Standard-Library bist, dann ist die Hoffnung, dass das der Aufwand für Maintaining entsprechend geringer wird, weil du ja ein Teil der Standard-Library bist. Ja, deswegen, also das noch mal zur Einordnung. Und jetzt kommt noch Disclaimer, ich bin kein Anwalt, kann sein, dass ich auch irgendwas jetzt noch mal falsch dargestellt habe, aber ich bin mir sicher, unsere Community wird mich da noch mal korrigieren. Und da gibt's noch mal, wie gewohnt, einen Nachtrag.
Freut euch auf die Hausmitteilung in 1 bis 2 Wochen.
Ich packe euch auch in den Shownotes zwei Links, denn vor 5, 6 Jahren gab es auch bei Heise halt einen Artikel dazu, wo nochmal die Open-Source-Lizenz nochmal unterschieden, die Unterscheidung nochmal vorgestellt werden. Und auf GNU.org gibt es auch eine Lizenzliste, die besagt, welche Unterschiede zwischen den einzelnen Lizenzen halt ist. Und das fand ich ganz hilfreich an der Stelle. Aber ich bin jetzt auch kein, wie gesagt, kein Lizenzexperte. Und von daher, ja. Ja, das ist so zu Thema Lizenzen. Ja gut, und mit dem Plagiat, das hatten wir ja auch in der Folge gehabt. Aber da müssen sich, glaube ich, Anwälte sich streiten. Ist ein LLM-Modell, was mit dem in den Trainingsdaten das alte drin hat, ist es immer schon ein Lizenzverstoß oder ein Plagiat oder nicht. Aber da dürfen sich Anwälte drüber streiten.
Bin ich wirklich gespannt. Also, vielleicht liegt es auch daran, welche Anwälte sich dann streiten und welche Software davon betroffen ist. Ne?
Ja, genau. Genau. Das sowieso.
Weil ich meine jetzt erstmal, ich sag mal, die Grundmotivation zu sagen, hey, ich wäre gerne Teil der Python Standard Library, finde ich ja sogar in Ordnung. Und ich finde es dann schade, dass man sich dann nicht mit der Lizenz irgendwie einigen konnte. Das muss doch eigentlich, also ist doch jetzt, also wieder totales Halbwissen. Wer weiß, was ich hier gerade für ein Wespennest reinsteche. Ja. Weil offensichtlich muss da eins sein, sonst hätten die sich ja geeinigt. Ja. Aber aus meiner naiven Sicht, ach cool, das Projekt kann in die Standard Library, ist das nicht eine positive Sache fürs Projekt? Aber wahrscheinlich hat man die Lizenz auch bewusst gewählt, weil man halt eine gewisse Verwendung nur zustimmen möchte. Ja.
Ja, und sag mal so, ich glaube, also auch wieder meine persönliche Meinung, kann sein, dass ich dafür gekreuzigt werde, hätte der aktuelle Maintainer das selber geschrieben und nicht ein LLM benutzt, dann würde die Diskussion, glaube ich, auch nicht so ausarten.
Ja, glaube ich auch.
Weil da entsprechend aufgrund des Natur der Sache des LLMs halt da halt ein Plagiat halt Vorwurf halt da im Raum steht.
Ja, der kann natürlich sonst auch stehen, weil ich meine, wenn der, ich sag mal, links auf der Seite die Version 6 hat und rechts schreibt er die Version 7.
Ja,
ne?
Natürlich.
Aber, das Thema hatten wir auch schon, also
ja, genau. Schwierig. Deswegen schwierig. Aber ich glaube, das ist halt in dieser Kreuzverbindung mit den LLMs.
Denke ich auch. Sehr schön, das waren unsere Hausmitteilungen. Kommen wir zu unserer Woche und in einer gewissen Weise warst du shoppen.
Ja, ich habe bei Ocular ein Feature entdeckt, das man mit Ocular seit neuestem, wahrscheinlich schon länger, aber ich habe das erst seit neuestem erst entdeckt, PDF-Dokumente halt mit Zertifikat digital signieren kann. Und da habe ich gesagt, oh, okay, ist eigentlich ganz cool, da muss ich mich nicht mal auf, ich weiß, das ist nicht komplett sauber, aber normalerweise ist dann so, Verträge unterschreiben ist ausdrucken, unterschreiben, einscannen und wegschicken.
Ja.
Und das ist, ich glaube, das ist eine Grauzone, aber das wird halt akzeptiert. Und dann dachte ich so, ey, ich kann mir ja so ein S-MIME-Zertifikat ja klicken und das dafür verwenden. Und die Einrichtung war ein bisschen tricky und ich bin über so einen Reseller gegangen, vielleicht war es mein Problem, Dokumentation ist kacke und ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber ich bin diesem Zertifikat-Thema, man begegnet es immer wieder und ich habe das immer das Gefühl, ich muss immer wieder neu reinlesen in das Thema, um dann nochmal zu verstehen, wie das miteinander halt hängt, welche Formate es gibt, etc., etc.
Ja.
Also ich glaube, jemand, der das tagtäglich macht, denkt so, ey, Sandra, das ist voll easy, aber für meine einer ist das halt. Also ich musste ein paar Schleifen drehen, bis ich verstanden hatte, welches Format ich da verwende. Und dann dachte ich so, okay, das mit den Signieren funktioniert jetzt soweit von Dokumenten, aber ich bin jetzt nächstes halt, dass mein Thunderbird, weil du könntest jetzt S/MIME-Zertifikat ja auch für E-Mail-Signieren benutzen. Das habe ich zurzeit mit OpenPGP. Und warum auch immer, Thunderbird mag mein Zertifikat nicht. Ja, deswegen. Ja, aber so kriegt man sich auch
Ja,
beschäftigt
wollte ich
mit.
auch gerade sagen. Ist so ein richtig schönes Bastelprojekt für so zwischendurch, ja.
Ja. Und wir hatten ja so eine letzte Folge gehabt zu Testcontainers, die Diskussion, ob das so gut war, dass ich Code kopiert habe oder ob ich das nochmal abstrahieren sollte. Und ich habe das in Open Source Camp nochmal zur Diskussion gestellt. Und ich habe mich dann entschieden, das jetzt so zu lassen, mit der entscheidenden Argumentation. Naja, Forge und Git laufen oder Gitsi laufen schon, fangen an, auseinander zu laufen. Denn Forge fängt an, Features drin zu haben, das, was Gitsi nicht drin hat. Und man sieht auch nicht, dass sie die Änderungen von Gitsi halt am Nachpflegen sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, okay, auch wenn das jetzt halt nach viel nach selben Code aussieht, habe ich gesagt, okay, ich lasse das getrennt, um halt in der Zukunft nicht nochmal dran zu müssen.
Klingt sinnvoll, ja.
Also das war eine Argumentation, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich gut argumentieren, warum ich das auseinanderhalte. Ja, und ich darf etwas testen, was ich nicht testen wollte. Ja, die liebe Sandra hat ihren Tuxedo auf den Boden geschmissen, unabsichtlich. Und ich darf jetzt den Tuxedo-Reparaturdienst ausprobieren. Also der läuft noch, aber das Gehäuse ist echt gut gedellt. Und naja, ich habe jetzt einen Reparaturdienst angeschrieben mit Fotos, ob man das Gehäuse jetzt irgendwie austauschen könnte. Und ich bin ja fast vom Stuhl gefallen. Ich wusste die Diskussion, aber ich bin ja vom Stuhl gefallen. Ich habe einfach mal den Konfigurator angemacht und geguckt, was mein jetziges Setup denn jetzt kosten würde. Und allein für den Arbeitsspeicher müsste ich 1.500 € auf den Tisch legen.
Ja, also du hast ja auch nicht wenig gehabt, das habe ich auch schon ein paar Mal
Ja.
gehabt, wenn ich da in Konfiguratoren rumgespielt habe und dachte, oh, ich will so viel wie Sandra. Und dann habe ich gedacht, ach nee, ich fahre lieber in Urlaub.
Und deswegen bin ich froh, wenn dass das jetzt nur das Gehäuse was abbekommen hat und dass die Teile drin halt alle ganz sind. Weil das wäre echt jetzt echt schmerzhaft. Also, ja. Ja, was ist passiert? Vortrag gehalten, Diskussion, Laptop in die Tasche gepackt, vergessen aber die Tasche zuzumachen, verwickelt, Tasche mit Schwung über den Schulter geschmissen und dabei flog das Laptop auf den
Und
Boden
in
und ja.
Zeitlupe flog das Laptop an dir
Ja,
vorbei. Nein.
genau. Ja, auf jeden Fall, echt so Dummheit, aber was soll man machen, ne? Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert.
Nein.
Ich weiß.
Nee, da hatte ich bis jetzt wirklich, also Notebook, ich klopf schnell mal auf Holz, habe ich bis jetzt noch nicht auf dem Boden gescheppert. Aber ich habe das schon hier im Haushalt mitbekommen, was das heißt. Und dann auch mit Reparaturdienst war nicht billig, aber ja.
Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass das Gehäuse so ein paar hundert Euro kostet. Das ist meine Hoffnung jetzt an der Stelle.
Ja, gibt auch ein Update, ne? Wir produzieren hier schon richtig vor für die nächsten Folgen.
Ja, also, ich meine, also eigentlich müsste es ja einfach sein, weil der Tuxedo macht da ja mit der Werbung, dass es ja reparaturfähig ist. Und vielleicht kommt, also ich warte auf eine Antwort noch, vielleicht kommt es ja, hey, wir können dir auch das Gehäuse zuschicken und dann muss ich hier meinen Ingenieur mal fragen. Im Haushalt, ob man mir dann einen Laptop nicht zusammenbauen möchte.
Sollen wir nochmal
Aber
darauf
nein, ich
hinweisen, dass man
glaube.
uns auch irgendwie Kaffee ausgeben kann oder Geld spenden kann, schon mal voraus, dass wir jetzt ein bisschen was an Vermögen aufbauen?
Nein, ich glaube, ich werde einfach aus Garantie einfach mal was einschicken und gut ist.
Ja, toi,
Deswegen.
toi, toi.
Ja. Ja, und da kommen wir auch gleich zum letzten Thema, wo ich so wache. Ich habe unverhofft eine Reise zu Jugoslawien gemacht, nach Braunschweig. Mittwoch habe ich die Anfrage bekommen, ob ich am nächsten Tag für jemanden einspringen könnte. Habe ich so, ja, kein Ding. Das nennt man Karma, ne? Und was ich bemerkenswert fand, und deswegen auch diese Lizenz, das meinte ich auch mit dem Lizenzthema, das scheint die Leute echt zu beschäftigen. Also ich habe einen Vortrag über Open Source Finanzierung gemacht oder gegeben. Und ich habe LLMs und AI nur in einem Nebensatz erwähnt und nicht mal im Zusammenhang mit Lizenzen. Und was kommt in der Fragenrunde? Was ist meine Einstellung dazu? ob ich Angst habe, ob ich gegen Lizenzen verstöße, wenn ich AI-Agent benutze und wie ich damit umgehe.
Also wenn ich da gewesen wäre, ja, mit so einem falschen Bart aufgeklappt und Popcorn in der Hand, hätte ich das auch gefragt. Ja. Ich war es aber nicht.
Nein, nein, ich habe nachher erfahren, derjenige, der es gefragt hatte, ist von Position halt Manager und der, das ist beschäftigend, gerade weil er gerade entscheiden muss, wie er seiner Firma halt mit LLM-Agent halt umgehen soll. Und das ist halt dann aus Management-Sicht halt eine valide Frage. Naja, meine Antwort war gewesen und ich habe ihm gesagt, ich weiß, dass ich ihm damit nicht helfen werde. Ich meine, ich kann auch keine Rechtsberatung machen, aber ich habe ihm gesagt, naja gut, in den Projekten, die unter Apache Software Foundation laufen, schreibe ich meinen Code halt manuell ohne AI-Agent und wenn ich sehe Pull-Requests, die eben offensichtlich mit AI-Agent geschrieben sind, die review ich nicht einfach, weil in den Statuten von der Apache Software Foundation zu AI drin steht, der Autor oder der es gereviewt hat, ist verantwortlich für den Code, auch gegen Lizenzverstößen. Und da ich das, dass aus meiner Sicht die gerade die Rechtslage halt unsicher ist oder aus dem Verständnis oder mein Rechtsverständnis einfach die Gefahr zu groß ist, lasse ich einfach die Finger davon.
Ja, macht auch Sinn. Ja.
Ja. Aber Lizenzen ist wohl ein, also zumindest ist das wohl ein Thema. Deswegen, und dann wurde das auch noch im Discord aufpoppte, dann dachte ich, okay, dann musste ich mal ein bisschen nochmal näher reinschauen.
Ja.
Ja, Daniel, das war meine Woche.
Schön, ich habe auch mal was für unsere Woche gehabt. Also
nein.
Doch, wirklich. Und zwar muss ich ein bisschen ausholen, denn das hatten wir letztes Mal im Vorgespräch. Dass wir im Haushalt so ein Problem haben. Also ein Teil von dem Haushalt. Mich kann man sehr, sehr gut mit so Reminders und Kalendereinträgen steuern. Ne, ich habe die im Blick und das ist bei mir einfach im Flow drin. Also du hast gesagt, es ist bei dir ähnlich. Das heißt, wenn du einen Termin bei dir im Kalender in deinem Smartphone hast oder am Rechner, funktioniert das, kommst du mit klar, hast du einen Überblick. Und bei meiner Frau ist das nicht unbedingt so. Also die ist eher so Fan physischer Kalender. Und das ist, sagen wir mal, schwierig, wenn plötzlich Ready-for-Review-Aufnahmetermine, nehmen wir mal so ein fiktives Beispiel, aufpoppen, die nicht zur Regel gehören und an einem Tag sind, an dem sonst keine Aufnahme ist. Das führt dann manchmal 2 Stunden vorher zu einer Diskussion. Ja, also meistens klappt das. Normalerweise sprechen wir auch sonntags immer über die Woche, aber sowas geht auch mal unter. Ne? Ist ja nur ein kleiner Terminblock dann. Und du hast ja gesagt, ihr habt ein ähnliches Problem dann, ne? Dass ihr so eine unterschiedliche Sicht auf Kalender habt im Haushalt.
Genau, also nicht, dass Axel einen physischen Kalender hätte. Der guckt einfach nicht rein.
Okay.
Und dann erzählt man darüber. Und dann gefühlt eine Stunde später, nein, darüber haben wir nicht gesprochen, Sandra.
Ja.
Er steht im Kalender. Ja, als ob ich in den Kalender schauen würde.
Das ist auch, ja. Also, es ist ja auch okay, ja, also. Weil gefühlt hat man drüber gesprochen und dann vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist ein Problem, dass,
genau,
dass
es ist ein Problem, genau.
Termine nicht sichtbar sind, obwohl wir so einen Familienkalender haben und alles, ne? Es ist vielleicht auch interessant bei euch, ist, du hast Zugriff auf deinen Kalender gegeben und wir haben einen gemeinsamen Kalender, wo beide reinschreiben.
Ach nee, bei uns ist es noch komplizierter. Ich habe 2 Sandra-Kalender, einen, wo es genau festgelegt sind, Arbeitstermine und Privattermine, einen Familienkalender und Axel hat auf alle 3 Kalender Zugriffe.
Okay. Ja, also bei uns ist das
aber
nur
das ist
der
mit
Geteilte.
Mit Arbeitskalender liegt, also ja. Da wirst du deiner Frau keinen Zugriff auf deinen Arbeitskalender geben, aber da ich selbstständig bin,
ja. Ja, gut,
ist aber
ja.
Ganz spannend.
Ich habe dann sowas, dass ich mich selber einlade vom Arbeitskalender, wenn ich tageweise weg bin. Also die einzelnen Termine sind uninteressant, aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt beim Kunden vor Ort oder bei uns im Office, dann bin ich den ganzen Tag weg. Das sind dann Tagestermine, die heißen auch immer Daniel in und die sind dann auch in diesem Familienkalender drin, ja.
Okay, und ich wollte keine Termine doppelt pflegen, also habe ich in Axel gesagt, hier hast du Zugriff auf meinen Arbeitskalender, fertig.
Das ist schwierig, weil ne, ich habe Arbeitskalender, Kundenkalender,
ja, alles, genau.
Und alles,
genau.
Alles durcheinander.
Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gegen was verstoße, aber ist mir jetzt auch scheißegal.
Polizei ist auf jeden Fall informiert und
ja, genau.
Ja, ich berichte gleich live, wenn die von hinten reinkommen, ne?
Ja,
Die
genau.
Kalenderpolizei. Also auf jeden Fall, das war ein Problem und dann habe ich überlegt, das muss doch lösbar sein. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet rumgegoogelt, was man denn so basteln kann und bin darauf gestoßen, dass es so sehr günstige, wie ich finde, E-Ink-Displays gibt, zum Beispiel das von Waveshare. 7,5 Zoll, das ist so ein Fotoformat, so ein Standard. Und für zweistelligen Betrag. Ja, was man jetzt genau bezahlt, kommt wieder darauf an, wo du kaufst und so. Und da ich dachte, oh ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, was kann man denn da dranhängen? Und dann bin ich drauf gestoßen, Raspberry Pi Zero 2W. Kann man da anschließen, muss ich nichts löten, nichts machen, es will ich nur zusammenstecken. Ich habe das sogar ohne Anleitung einfach blind zusammengesteckt, weil es gab immer nur eine passende Möglichkeit und das hat auch geklappt. Ja, und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu hacken und Code zu schreiben, um es irgendwie zu schaffen, von diesem Raspberry Pi Zero, was auf das Waveshare zu bekommen. Ja, ich hatte das bestellt, hat ein paar Tage gedauert, also ich hatte schon was am Laufen, dass ich lokal bei mir ein Bild erzeugen konnte, was dem Kalender entspricht. Da war ich schon ganz happy mit. Und dann begann eigentlich die eigentliche Odyssee, weil dann habe ich was ganz katastrophal Dummes gemacht. Ich habe mich per SSH auf den Raspberry Pi drauf verbunden und habe gesagt, ach, mach mal ein sudo apt-update und dann ein sudo apt-upgrade.
Oh no.
Ja, danach muss ich ihn neu aufsetzen, weil er irgendwo so hängen geblieben ist, dass gar nichts mehr geklappt hat. Und ich sag mal, da war öfters mal Warnungen, die ich eigentlich ungern habe, auch beim Update, ne? Und das werde ich mal ein bisschen, da muss ich noch mal rein Zeit rein investieren. Ich habe dann später gesagt, naja gut, dann lassen wir das Thema jetzt mal außen vor. Dann habe ich mich durch die Python-Wüsten durchgekämpft und gemerkt, wie viele Libraries dann nicht so ohne weiteres auf dem Pi Zero 2 klappen. Also viele Segfaults gehabt und richtig Spaß gehabt. Und am Ende habe ich jetzt eine Lösung bekommen, die man wirklich einfach drauf spielen kann, Cronjob, und jede Stunde flackert das Display einmal und zeigt mir den Kalender an. Und das ist schon ganz gut. Es fehlt jetzt noch ein bisschen die Hardwarearbeit. Hatten wir eben kurz im Vorgespräch das Thema. Also ich brauche noch einen schönen Bilderrahmen, wo ich das reinklebe, reinklemme, keine Ahnung. Weil ich jetzt das Display alleine nicht einfach so in die Küche stellen möchte. Das ist mir dann ein bisschen das Risiko zu groß, dass da mal was draufkommt oder irgendein Kind da
Ja,
drankommt
verständlich.
und dann war es das. Alles in allem, also das Nervigste war dieser Paketekram. Ne, vielleicht muss ich einfach ein anderes. Ich habe wirklich das Standard Raspberry Pi Zero Image von denen genommen. Ich wollte mich da eigentlich gar nicht mit groß beschäftigen. Das wirkt nicht ganz so stabil und diese ganzen Libraries, die einem um die Ohren fliegen. Ja, war viel Google mit dabei, sehr viel Gedöns, aber ja. Auch am Ende, also ich habe erst ursprünglich den Treiber von Waveshare genommen, was so ein GitHub-Repository ist, wo primär Chinesisch geschrieben dann ist. Da hab ich mich erstens nicht gut gefühlt und zweitens mag ich das nicht, wenn Teil meines Projekt-Setups ist, dass ich aus einem Repository Code ins andere kopiere, zu
Ja,
Testzwecken natürlich
verständlich.
nur. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, was ich eigentlich nur machen muss auf dem Display. Es ist ja gar nicht so viel. Und dann habe ich das daraus extrahiert und neu geschrieben. Ging alles. Viel, viel Fuddelarbeit, ja. Aber es läuft jetzt seit fast einer Woche hier hinten stabil. Aktualisiert sich jede Stunde. Und es war bis jetzt sofern ein Erfolg, dass nachdem meine Frau das abgenommen hat, Lesbarkeit und Darstellung und alles, sie jetzt schon ein paar Mal hier ins Büro gekommen ist, um da drauf zu gucken, ob noch irgendwelche Termine sind, von denen sie nichts weiß. Ne? Also bevor sie sogar eher als dass sie ans Handy geguckt hat, hat sie das Display genutzt. Und das ist jetzt unser Versuch, dieses Problem mal ein bisschen anzugehen. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Da gibt es sicherlich auch ein Follow-up.
Ja, ich finde, dann hat die Technik doch ein soziales Problem gelöst.
Ja, und ich finde also, das ist wirklich mit dem E-Ink-Display ist gut lesbar. Also, das ist wirklich für sehr kleines Geld kriegt man da so ein Display und ich finde E-Ink da sowieso eine ganz feine Sache. Ich
Ja,
meine, theoretisch
sowieso.
könntest du den Strom sogar abdrehen zwischendurch und dann nur einmal am Tag einmal kurz starten und dann aktualisiert er das. Das habe ich aber jetzt noch nicht weiter verfolgt, ob das Sinn macht. Ja, und dann habe ich erzählt, gestern, nee, am Samstag fleißig Gartenarbeit gemacht und als ich dann fertig war, habe ich mich auf unsere Terrasse gesetzt mit meinem Notebook und wollte den Newsletter schreiben. Hat nicht ganz geklappt, bin erst Sonntag fertig geworden und kurz bevor wir weggefahren sind, dann habe ich gesagt, naja, jetzt schnell nochmal den Test-Newsletter rausschicken, dann kann ich heute Abend releasen. Und Test ist hier da rausgeschickt und dann habe ich so eine schöne Spam-Mitteilung bekommen, dass wir von irgend so einem Spam-Service gelistet sind. Und dann habe ich das gemacht, was man in der Situation machen sollte. Ich habe Sandra eine Nachricht geschrieben, weil ich auch direkt weg musste. Und ich war ganz froh, weil Sandra hat gesagt, ja, kein Problem, das fixe ich gerade. Ich lese Doku und ja, dann hast du quasi übernommen und Magie gewirkt.
Ja, gut, ich war ja auch unterwegs. Ich war ja, ich saß da an Holiday on Ice und habe ich dann. Ich bekam böse Blicke von meiner Familie, was ich jetzt wieder am Handy rumhänge. Ich so, ist wichtig. Notfall. Naja, ich habe gesagt, ich kümmere mich heute Abend drum. Und ja, ich habe dann Doku gelesen. Was aber, also, ich habe zwei Sachen gemacht und ich weiß nicht, ich sag, und Asche über mein Haupt, ich habe mich einen Fehler gemacht, ich habe die gleichzeitig gemacht, statt mal wie ein guter ITler eine Sache machen, testen und dann die nächste Sache. Nein. Ich habe erstmal, ich glaube, das hast du auch gemacht, Mail-Channel uns gemeldet, dass das ein False Positive ist. Und gleichzeitig bin ich nochmal unsere DNS-Anträge gegangen, denn es gibt ja, damit dein Mail-Service nicht also glaubwürdig erscheint, musst du ein SPIF und ein DMARC Tax Record setzen. Und ich bin nochmal die Doku durchgegangen vom Hostinger und die habe ich damals beim Einrichten halt von Hostinger selber setzen lassen. Und da sind Anführungsstriche reingeraten, obwohl in deren Doku steht, keine Anführungsstriche. Keine Ahnung, ob das jetzt der Grund war. Ich habe sie rausgenommen und auch den Mailchain und dann habe ich nochmal getestet und gesagt, ja, funktioniert. Problem ist mal gelöst. Mal gucken, wie lange das anhält. Und da habe ich noch ein paar andere Tipps gelesen, die wir vielleicht beherzigen müssen, wie unsere Subscription-Liste oder Subscriber-Liste pflegen. Denn wir haben ja einige Bots, die sich bei uns melden. Das kann auch auf die E-Mail-Reputation raufhandeln. Und du, Daniel, meintest ja auch, dass vielleicht nochmal wir nochmal die Webseite nochmal da anpassen müssen, dass da nicht so viel Schindluder mit unseren Newsletter getrieben
Genau,
wird.
also wir haben, der Großteil waren unsubscribed oder nicht subscribed Bots bei uns drauf, beziehungsweise not confirmed. Ne, wir sehen hier immer, man
Ja,
bekommt ja,
genau.
wenn man bei uns subscribed, eine E-Mail und dann muss man confirm. Und da habe ich auch gestern ein paar Seiten, also bestimmt 60, 90 Bots rausgeworfen, die da fleißig in das Formular rein ihren Mist reinhacken. Und ja, das steht auf der To-Do-Liste, dass wir das nochmal ein bisschen schwerer für die machen und dann da vielleicht auch ein Problem weniger haben.
Naja, auf jeden Fall, ich habe dann Daniel gemeldet, funktioniert wieder und dann konnte der Newsletter verschickt werden.
Genau. Während schön war, schön während der Fernsehsession, aber die Folge war zu Ende und dann schnell Notebook geholt. Den Newsletter nochmal eingefügt. Ich weiß gar nicht, warum der raus war. Da.
Ich weiß auch nicht, also ich habe da nichts gemacht, ich hatte, und mein Test sah so aus, ich habe gesehen, der Header, also Betreff habe ich gesehen in meinem E-Mail-Programm, alles gar nicht reingeschaut und du hast einmal reingeschaut und gut, dass du es gemacht hast.
Ja, die Ready-for-Review-Qualitätsoffensive hier wirkt nach. Ich habe ihn mir sogar danach nochmal selber geschickt, weil ich dann dachte, ach ja, komm, bevor es jetzt an sowas scheitert, dass man jetzt nochmal irgendwie halt den Subscribern allen schickt, was Leeres schickt, ja. Also, sollte angekommen sein gestern Abend. Wir haben auf jeden Fall schon Feedback drauf bekommen und wir hoffen, das funktioniert jetzt wieder. Diese Probleme, die man einfach sonntags abends nicht braucht.
Wo ich mir schon gedacht habe, auch schon wieder DNS, ey.
Ja, es ist, ich erkenne ein Pattern.
Ja.
Ach ja. Gut, das waren unsere Wochen. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem mit ganz neuen heißen Releases.
Ja, und letzte Woche ist Java 26 rausgekommen und ich packe mal einen Link zu einem Blogpost von den lieben Sven, da das war eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und ja, die Frage ist, was sind so große Änderungen, vielleicht die interessant sind? Und ich glaube, dass Final endlich Final ist glaube ich, die größte Änderung. Also man konnte in Java, auch wenn man eine Final-Variable haben, immer noch mit Reflection halt das verändern. Und jetzt haben sie halt mit eingebaut, dass ich auch mit Reflection keine final Variable mit ändern kann. Und ja, das ist, glaube ich, so die größte Änderung. Und das andere, was halt super interessant ist, dass halt Deprecations auch wirklich gelöscht wurden. Also einmal die Applet-API ist weg und Trade-Stop ist wird auch oder auch entfernt. Und der Rest ist halt unter Haube, Incubator-Preview wurde weiter dann weitergearbeitet. Vielleicht glaube ich auch noch, dass jetzt der HTTP-Client-API jetzt auch HTTP3 unterstützt ist, glaube ich noch, das noch erwähnenswerte. Und ja. Ah ja, und ganz wichtig für die Dark Themes-Fans, die Java-Doc oder die API-Dokumentation hat jetzt auch ein Dark Theme.
Das ist entscheidend.
Das ist sehr wichtig, ja, ich weiß. Deswegen erwähne ich das auch jetzt hier.
Ja, also vorher habe ich gedacht, kann man skippen. Ja. Und mit Final ist halt so, da habt ihr so ein bisschen noch euch doch nochmal von JavaScript emanzipiert, wo ja auch Konstanten, ich sag mal, ist eher eine
Naja,
Absichtserklärung.
die Frage ist ja, wer von wem jetzt kopiert hat, ne?
Ja, gut, ja, das ist, also wir haben vielleicht unsere Const-Implementierung genau wie das State.
Ja.
Zum falschen Zeitpunkt kopiert, ja, aber.
Na gut, ich meine, ihr hattet ja nur 10 Tage Zeit, um
Ja,
die
eben.
Sprache auf zum Laufen zu bringen,
Ja,
also.
eben. Also von daher, und damit läuft das ganze Internet. Was soll schon schief gehen, ja?
Genau.
Ja.
Ach ja, genau. Aber du hast auch was mitgebracht.
Ja, und zwar Vite ist in der Version 8 rausgekommen und das ist ein etwas bemerkenswerteres Update. Also Vite ist ja so ein Build-Tool aus der JavaScript-Ecke. Momentan würde ich sagen, der Standard, ne? Also früher war das mal Webpack, jetzt würde man inzwischen auf Vite setzen und die machen da viel abgefahrenes Zeug und diesmal merkt man sehr viel davon, denn die haben ihren zentralen Bundler vereinheitlicht. Früher waren das ES-Build. Und Rollup, die den Code gebundelt haben und sie haben das durch eine Eigenimplementierung ersetzt, die heißt Rolldown. Weil die API von Rollup quasi eins zu eins übernommen wird, ist das namentlich so nah dran. Und sie haben halt versucht, die Konfigurierbarkeit, die es bei Rollup gibt, zu verbinden mit der Performance, die ES-Build hat. Und dabei ist das halt rausgekommen. Das Schöne ist, dass wenn ihr das jetzt aktualisiert, in den meisten Fällen ihr gar nicht viel ändern müsst und dass das alles kompatibel ist. Also vielleicht müsst ihr aus dem Rollup ein Rolldown machen in der Datei, aber das ist dann eine Stelle normalerweise nur. Und alles ist gut. Was beeindruckend ist, ist die Geschwindigkeit. Also ich habe es jetzt bei uns im Projekt noch nicht released, aber ich sehe es in der täglichen Entwicklung. Die Builds sind massiv schneller geworden. Sie selber sprechen von bis zu 30 Mal schneller. Das kann ich so ein bisschen, also kann ich schon bestätigen. Die Builds sind auch viel kleiner geworden. Also bei uns ist es auf ein Drittel runtergegangen. Das ist ziemlich beachtlich. Und ja, ist halt so ein vor allem Performance-Update. Jetzt hatte ich ein bisschen mehr Update-Aufwand bei uns, weil wir so ein Plugin einsetzen, das ursprünglich auf Babel basiert. Und da haben sie jetzt eine andere Lösung. Da musste ich dann mal Release Notes lesen und den einen Code kopieren und den anderen dafür löschen und ein anderes Package installieren. Aber alles in allem wirklich sehr beeindruckend, was da unter der Haube mit Rust natürlich, ja, womit auch sonst erreicht wird. Und kann ich nur empfehlen, da das Upgrade zu machen. Einziger kleiner Nachteil, den sie sagen, wenn man das jetzt auf der Maschine installiert, ist Vite 15 Megabyte größer, weil sie jetzt Lightning CSS einbinden. Ne? Und das brauchen die wiederum, um CSS da durch ihr Toolchain zu jagen. Und weil Rolldown ist auch ein bisschen größer als die bisherigen Tools. Aber tolles Tool, grundsätzlich für Frontend-Projekte und ich mag das, wenn man so einen Performance-Boost mal so zwischendurch bekommt in der neuen Version. Ja.
Mega.
Ja, richtig gut. Ne? Also muss ja mal ein bisschen Content-News hier reinkommen. Ja. Aber du hast auch noch was mitgebracht.
Ja, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich um mein Side-Projekt Test Container Skit zu kümmern und habe ich festgestellt, dass mein Maven Central Budget nicht mehr verfügbar ist. Und da bin ich auf einen Dienst gestoßen, nennt sich Shields.io und die haben alle Möglichkeiten von Batches. Und ja, da habe ich mir auch, denk mal, für euch JavaScript. Community ist auch was mit dabei. Und da gab es halt ein Maven Central Budget und habe ich mir jetzt mal gleich damit eingebunden. Und jetzt ist auf der README auch wieder so eine schöne Budget-Geschichte drin. Dann mache ich mal weiter. Auf Mastodon ist mir ein Verweis auf ein Heise-Forum-Kommentar geliefert. Und eigentlich ist es so, wenn du die Abgründe der Menschheit sehen möchtest, liest Heise-Kommentare in den Heise-Foren. Und da hat jemand mal einfach die VMware-Fanboys mal auseinandergenommen, wo er gesagt hat, also ich finde gut argumentiert, warum sie nicht rumheulen sollen, dass VMware-Lizenzen halt so teuer sind, dass man sie einfach ihren Job, also zusammengefasst ihren Job tun soll als ITler und sich mit Proxmox und anderen Alternativen halt auseinandersetzen sollen, weil das ja auch funktioniert. Und als Beispiel hat er genannt, für alle, die das sagen, dass alles nicht Enterprise-ready ist, der soll sich mal CERN angucken. Die laufen wohl komplett auf den Open-Source-Varianten. Und ja, und wenn das nicht Enterprise-ready ist, dann weiß man auch nicht. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich bin ja da, was das angeht, ja weit weg. Aber fand ich schon mega, dass jemand das mal
Ja,
so
ist natürlich. Ja,
auseinandergenommen hat.
hat wahrscheinlich auch inhaltlich recht und dann kommt wieder derjenige im Projekt, der sagt, ja, aber ich kann es ja nicht einfach austauschen. Ne? Und ja, ich glaube, kennt jeder aus dem Firmen- und aus dem Enterprise-Kontext, dass manche Migration oder manche Wechsel, auch wenn sie sinnvoll wären, vielleicht nicht ganz so einfach sind. Ja.
Ja, und dann ist mir ein Blogpost über Weg gelaufen über die Situation bei MKDocs. MKDocs ist halt ein Static Site Generator, aber speziell für Dokumentation, basiert auf Python. Und das ist mir vor ein paar Wochen im Weg gelaufen. Asche mein Haupt, das scheint was Längeres zu sein, vor allem in der Python-Welt, um halt da Dokumentationsseiten gut zu generieren. Das haben wir jetzt bei Maven Initializer eingesetzt. Und jetzt überlegen wir halt, das ein bisschen auf eine breitere Basis zu nehmen, wo ein POC jetzt bei uns erstellt wird. Und ich hatte mich schon gewundert, warum das letzte Release aus dem Jahre 2024 ist. Jetzt habe ich einen Blogpost gesehen, wo das die Situation da erklärt. Und die Community hat sich halt, oder die Maintainer von diesem Projekt haben sich halt zerstritten.
Ja.
Und und da wird halt ein bisschen aufgedröselt. Also ich will es auch nicht wiedergeben, kann man sich danach nachlesen. Wo Meinungsverschiedenheiten halt herrschen, wo das mit dem Projekt halt hingeht. Es gibt auch schon wieder, also keine Forks gibt es halt auch, aber noch neue Implementierungen. Und ja, das ist halt schade, denn das Tooling, was ich so bisher gesehen habe, macht einen guten Eindruck. Und das Einzige, was mich so skeptisch gemacht hatte, war, warum halt ein Release 2 Jahre halt
Ja.
hinterher ist. Das ist die Erklärung. Und das muss ich halt im Projekt nochmal unsere Entscheidung hinterfragen oder zumindest im POC, ob wir da nicht auf etwas doch auch etwas anderes gehen.
Ja.
Ja. Und da merkt man wieder, wir Menschen sind es. Es ist das Problem, nicht die Technik.
Ja, und das ist diese Art von Problem, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Du hast eine Lösung und alle sind mit dem Tooling zufrieden, keiner diskutiert drüber. Und dann
Ja.
passieren äußere Einflüsse und du sitzt da und denkst so, ja, kann ich das aussitzen? Kann ich einfach die alte Version nutzen oder nicht? Und dann geht die Diskussion los und dann werden ganz viele Tools hingeworfen und auf einmal beschäftigt man sich da mehr mit MKDocs oder dem Nachfolger als mit dem eigentlichen Projekt.
Das ist so, ja, schade eigentlich an der Stelle.
Aber das heißt wieder ein Follow-up. Denn da werdet ihr was Neues finden und dann kannst du darüber berichten.
Ja, das bringe ich da mit. Und ja, schade eigentlich. Also ich fand das von das, was ich gesehen habe, ganz cool. Klar, so muss man ein bisschen Python-Art, aber da denke ich mir so, hey, ja, dann muss man sich einfach mal auf ein anderes Ökosystem ein bisschen einlassen.
Glaube ich auch. Ja. Jetzt hätte ich beinahe gesagt,
So.
sehr schön, ist natürlich nicht schön, aber die Kategorie haben wir jetzt geschafft, Ramsch aus dem Modem. Und wir haben noch zwei Termine, wo man dich treffen kann.
Genau, ich bin im April, am 16. April bei der RANJUK. Da erzähle ich was über die Wartung von Maven Builds. Und da möchte ich gerne noch Werbung machen für die Ankonferenz JSAIL in Holland vom 8.6. bis zum 12.6. Vormittags Ankonferenz. Nachmittagsaktivitäten, wie zum Beispiel Segeln. Ist aber kein Muss. Also wenn ihr keinen Bock auf Segeln habt, aber trotzdem gerne mit netten Menschen am Wasser verbringen wollt, kein Problem. Kann trotzdem eine Konferenz für euch sein. Anmeldungen sind offen. Wir haben auch noch Plätze frei. Und ja, und fleißig anmelden. Denn wie so oft, ne, wenn zu wenig Leute kommt, dann findet leider die Veranstaltung noch nicht statt. Aber bisher haben wir es ja bisher die letzten Jahre geschafft.
Ja. Und du bist ja auch dabei, ne?
Ja, genau, ich bin auch mit dabei. Und genau. Vielleicht, Daniel, ist das was für dich?
Das ist eine sehr schlechte Woche. Ich habe gerade ehrlich in den Kalender geguckt und das Positive ist, in der Woche muss ich nicht arbeiten, aber ich muss mich um ein kleines Kind kümmern. Und ich glaube
Tja.
nicht, dass das mal funktioniert, dass wir zu zweit Segeln fahren. Das würde mich wundern, wenn das schon klappen würde.
Ja,
Da.
okay.
Ja.
Gut. Das war's mit
Das
Termin.
war's mit Terminen. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und du hast zwei Filme dabei in quasi einem
Ja.
Thema. Ja.
An meinem Thema, genau. Und zwar Beetlejuice kam ja, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus. Und das war ja irgendwie, boah, 30 Jahre, nachdem der erste gedreht worden
So in der
ist.
Größenordnung. Irgendwann
In so
80er,
Größenordnung.
Anfang
Ja,
90er,
auf
Ende.
jeden Fall Ende der 80er. Und ich habe mir gedacht, okay, also ich war der Meinung, dass ich Beetlejuice den ersten Film nie gesehen habe. Und da kam aus Samstagabend kam überraschend dann ein Kumpel vorbei und so, was machen wir? Und dann habe ich dann vorgeschlagen, hey, wir können ja Beetlejuice-Abend machen, beide Teile gucken, haben alles klar, machen wir. Und es war ein witziger Abend, denn also einmal fand ich das witzig, wie Filme Ende der 80er Komödien gedreht worden sind. Das ist ja eine ganz andere
Ja.
Erzählweise. Und okay, ich glaube, nicht allen hat der Film Spaß gemacht, weil nach 45 Minuten kam irgendwo von der Ecke, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Also, ja,
Ja.
genau. Ist ein spezieller Humor. Und es gab ein paar Szenen im Film, die mir echt vertraut vorkamen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Film doch schon mal gesehen habe. Oder ob das halt durch Memes halt gefüttert ist. Das ist halt, nee. Aber gut, dass wir den ersten gesehen haben, denn der zweite, der war mega lustig. Und ich glaube, der war für uns nur mega lustig, weil wir die Referenzen im Film auf den ersten verstanden haben.
Ja, weil ich es direkt gesehen habe, ne? Ja.
Ja, genau. Und deswegen, ja, und der zweite, das war halt so eine, ja, wie man heute Komödien halt dreht. Trotzdem halt mit den Referenzen auf den alten Film, und das war dann halt mega lustig. Also ich fand das cool. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es das vielleicht nicht jeder Art zum Humor ist.
Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Ich mochte den ersten. Muss ich mal gucken. War der im Streaming oder?
Nein, ich habe es bei Medimobs mir als DVD, Blu-ray, also als Blu-ray geholt. Das heißt, wenn du Interesse hast, kann ich dir das zukommen lassen.
Muss ich mit der hiesigen Filmbeauftragten noch klären und dann, ja. Ja, damit haben wir es
Ja.
schon wieder geschafft.
Das war's.
Ein Wahnsinn. Sehr schön. Schon wieder unter einer Stunde. Wir sind ja richtig, richtig schnell.
Ja, wir haben es langsam drauf mit unter einer Stunde.
Ja, es hat sich eingegroovt, ne? Gut, das Übliche, ihr kennt das. Wenn euch das gefallen habt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Feedback habt, kommt gerne in unseren Discord oder schreibt uns bei Mastodon oder schickt uns einen Brief. Gerne mit so einer SpongeBob-Briefmarke für alle, die den Newsletter abonniert haben. Die kennen das dann. Und ja, wir freuen uns natürlich über jede Rückmeldung, die wir bekommen, dass die Hausmitteilungen noch voller werden. Oder wenn ihr einen spannenden Link habt, auch gerne her damit. Den teilen wir natürlich gerne für den Ramsch aus dem Modem. Ja, und dann war es das auch schon wieder.
Ich wünsche dir eine gute Woche.
Wünsche ich dir auch, den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Oder gute Nacht oder schönen Tag oder lasst es euch
Gute
schmecken. Ja.
Autofahrt, Zugfahrt,
Vorsichtig,
wo auch immer.
ja, vorsichtig fahren. Nicht immer links fahren.
Ja, und nicht rechts überholen.
Ja, das soll von Vorteil sein, habe ich auch schon gehört.
Also es gibt Länder, wo das erlaubt ist, aber die haben halt andere Rahmenbedingungen, warum das funktioniert.
Sind das die Autos wie bei Mad Max oder?
Nee, in den USA darfst du rechts überholen, aber das ist halt auch okay, weil die halt super langsam alle fahren.
Ach so, ja.
Und deswegen, ja. Aber das ist jetzt ein, das ist ein anderes
Das ist
Thema.
ein ganz anderes Thema. Ich würde
Thema.
sagen, wir wünschen euch eine tolle Zeit, eine tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss,
Bis
tschüss.
dahin, tschüss.